Iltis in Bermudas. Die Talkrunde der EL Rhein-Neckar. Herzlich willkommen bei Iltis in Bermudas, der Radiosendung der interventionistischen Linken Rhein-Neckar. Das Thema Krieg und Frieden begegnet uns derzeit in unterschiedlichen Kontexten. Von der Kritik an deutschen Rüstungsexporten über die Debatten um die Aufnahme von Geflüchteten und die militärische Abschottung Europas, die modernen Werbemethoden der Bundeswehr oder den türkischen Überfall auf Afrin und der Solidarität mit den kurdischen Selbstverteidigungseinheiten. Klar ist, dass wir von einer solidarischen Welt ohne Kriege und Kriegsinteressen, Drohnen und Atomwaffen weiterhin weit entfernt sind. Mit Friedensaktivistinnen aus unterschiedlichen Strömungen sprechen wir heute über diese Themen und fragen auch nach Handlungsfeldern und Perspektiven. Hierfür hat sich mein Kollege Elmar mit Hedwig Sauer-Gürt von der DFGVK Mannheim-Ludwigshafen getroffen und mit Dastan Yasim, die dem kurdischen Studierendenverband Jerike Mannheim-Heidelberg nahesteht. Er hat telefoniert mit Michael Wilk, der mehrfach als Arzt in Nordsyrien im Einsatz war, mit Markus Pflüger von der Kampagne Krieg beginnt hier und Claudia Müller, die Leiterin der Servicestelle Friedensbildung Baden-Württemberg. Sie teilen mit uns ihre unterschiedlichen Perspektiven und zeigen, wie man sich für den Frieden einsetzen kann. Zwischen den Interviews gibt's Musik von Mem Ararat, Kurzer Prozess und Barry Maguire.
Ja, ich sitze hier gerade mit Hedwig von der DFGVK. DFGVK ist ja die Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsgegnerinnen. Und wir befinden uns hier im Eingangsbereich des Bildungszentrums der Bundeswehr in Mannheim-Neu-Ostheim. Hedwig, was genau macht die Bundeswehr eigentlich hier?
Genau, sie bildet einfach aus. Theoretische Ausbildung, keine praktische Ausbildung, weil das geschieht in der Kaserne. Aber was genau die Abschlüsse sind von den Studenten, das weiß ich nicht ganz genau. Also muss ich mich noch informieren, weil wenn wir an dem Tag der Bundeswehr hier sind, muss ich das natürlich wissen.
Wir haben uns ja bewusst entschieden, sofern das möglich ist, diesmal nicht im Bermuda-Funk-Studio die Aufnahmen zu machen, sondern sozusagen im Feld, also in einer Umgebung, die uns auch etwas anregen kann. Und du hast gerade schon den Tag der Bundeswehr angesprochen. Der wird ja am 9. Juni 2018 sein. Als einen von insgesamt 16 Standorten soll eben auch hier beim Bildungszentrum der Bundeswehr in Mannheim-Neu-Ostheim der Tag der Bundeswehr stattfinden. Ja, die Bundeswehr wirbt ja mit dem Slogan "Hier trifft Bildung auf Action". Es wird angekündigt, dass Fallschirmjäger zu sehen sind, ABC-Abwehrspezialisten und eine Panzerhaubitze. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist deiner oder eurer Meinung nach Sinn von solchen Familienevents und sind dagegen Proteste geplant?
Der Sinn von solchen Events ist, den Krieg an die Bevölkerung immer näher zu bringen. Krieg als was fast Selbstverständliches zu sehen. Und das ist eigentlich, was ich unsäglich, unmöglich und eigentlich auch völkerrechtswidrig finde. Und das ist nicht, wie man Frieden schaffen kann. Und es ist ganz klar, dass wir auch dagegen protestieren. Was ganz schlimm war in Städten, das war vor 2 Jahren, sind Aufnahmen gemacht worden, dass Kinder in Kleinwaffen waren. Das ist nicht erlaubt. Das ist gesetzlich verboten. Und das macht die Bundeswehr. Ganz schlimm ist es, dass Kinder auf Großwaffen dürfen. Da gibt es keine gesetzliche Regelung, weil man sowas als selbstverständlich ansehen müsste, dass es nicht geschieht. Und das passiert an solchen Tagen. Die Panzerhaubitzen wird vorgeführt, es werden Kinder drauflaufen dürfen, aber wir werden ein scharfes Auge haben und auch Fotos machen, weil es geht nicht, dass Kinder an die Waffen so einfach spielerisch gebracht werden. Ich meine, Kinder kämpfen gerne und es ist auch ein Messen von Kraft, das darf aber nicht kriegerisch genutzt werden. Und ja, wir haben schon sehr früh, vergangenes Jahr sehr früh gewusst, dass es wohl in Mannheim sein wird, der Tag der Bundeswehr. Wir wussten noch nicht den Ort, wo es ist, Aber wir haben im Dezember schon Mahnwachen an verschiedenen Orten, große Plätze in Mannheim angemeldet. Nichtsdestotrotz werden wir versuchen, die Bevölkerung, die dann reingeht, einfach ein bisschen wach zu rütteln, dass das, was hier geschieht, nicht in Ordnung ist. Dass man nicht mit Waffen Frieden schaffen kann und dass man nur mit Waffen Krieg verursacht. Ob wir jetzt in die 80er zurückdenken, als der Kalte Krieg fast zu explodieren drohte und dann die Friedensbewegung es letztendlich auch geschafft hat, gerade zu den Ostermärschen, gerade zu der Menschenkette und, zu deeskalieren innerhalb von Deutschland. Und es wird höchste Zeit, dass wir das heute wieder tun.
Dann soll es ja noch einen Staffellauf geben von Oberndorf nach Berlin unter dem Motto Frieden geht. Der soll Ende Mai beginnen und Anfang Juni dann in Berlin ankommen. Worum geht es euch dabei und was ist die Message, die ihr loswerden wollt?
Ja, beim Staffellauf geht es in erster Linie um Rüstungsexporte. Da geht es nicht das Militär, also die Bundeswehr direkt, sondern es geht um die Firmen, die sehr reich werden durch die Exporte, durch die Rüstungsexporte. Angefangen von Oberndorf. Heckler & Koch ist in Oberndorf. Man kann sagen, alle 14 Minuten in der Welt stirbt ein Mensch von der Waffe von Heckler & Koch. Das ist schon unsäglich. Innerhalb der Zeit, wo wir sprechen, sind 2 Menschen gestorben. Aber es ist ja nicht nur Heckler & Koch, die da angesprochen werden. Ob es jetzt Thyssen ist oder Rheinmetall. Es geht um alle Rüstungsexporte, wogegen die Friedensbewegung laufen möchte. Das sind 1100 Kilometer von Oberndorf nach Berlin. Durch die Waffenexporte werden einerseits Menschen gezwungen, andere zu töten. Und da geht es um die leichten Waffen, unter anderem von Heckler & Koch. Aber auch dadurch werden andere Menschen, haben keine Zukunft in den Ländern, wo Krieg ist oder wo große Auseinandersetzungen sind wie Bürgerkrieg. Und die Leidtragenden sind dann die Zivilisten.
Also das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, vor allem auch die Firmen, die Waffen produzieren, die Waffenproduzenten sichtbar zu machen. Ist da auch im Raum Mannheim-Heidelberg Orte, die kenntlich zu machen sind? Oder wo wird der Staffellauf in Mannheim-Heidelberg ankommen? Wo wird da die Übergabe der Staffel sein und wann wird es sein?
Da ist eine Übergabe am Heidelberger Bahnhof. Und Heidelberg ist insofern nochmal hinzugezogen worden, weil es dort die Firma Rockwell Collins gibt. Rockwell Collins ist die ehemalige Firma Teldex, bekannt durch die Starfighter. Rockwell Collins ist in der Drohnentechnologie, in der Helikopter-Elektronik. Von sich sagen sie, nur 40% stellen sie für die Rüstung her. Naja, was 40% ist wirklich viel. Diese Firma wird auch gezeigt, was sie tut. Naja, was Mannheim angeht, naja, so eine typische Rüstungsfirma hat Mannheim tatsächlich nicht. Aber in Mannheim ist der Daimler-Benz. Und Daimler-Benz hat etliche Fahrzeuge, die fürs Militär ausgerüstet werden und auch so produziert werden. Sie werden aber zum Teil nicht als solches in die Länder produziert und man braucht da auch nicht wirklich die Genehmigung dafür, weil da geht es ja um den freien Handel, wenn man diese Fahrzeuge unbewaffnet exportiert. Und die Waffen kommen dann an anderer Stelle dran an das Fahrzeug. Aber es ist eigentlich nur ein zwielichtiger Weg, wie Waffen exportiert werden. Und da gehört dann Mannheim schon auch zu den Stellen, wo ich sage, ja, durch Daimler-Benz werden auch Waffen exportiert. Das ist eine ganz fiese Richtung, die Rüstungsindustrie immer wieder einschlägt, dass Gesetze einfach umgangen werden, um dann ja den Profit zu erreichen. Genauso wie, ja, es werden immer 2 Länder beliefert, die gegeneinander kämpfen.
Wann wird der Staffellauf in Heidelberg sein und wann wird der Staffellauf in Mannheim sein?
Also am 24. Mai geht es morgens um 7 Uhr in Karlsruhe los. Also die laufen dann Heidelberg, Ladenburg, dann nach Mannheim und kommen abends ungefähr 19 Uhr in Mannheim an.
Bleiben wir beim Thema Waffenexporte. Die deutsche Bundesregierung hat ja auch im Sommer 2016 Milan-Panzerabwehrraketen an die kurdischen Peschmerga geliefert, um sie im Kampf gegen den IS zu unterstützen. Sind in solchen Fällen Waffenexporte okay oder wie beurteilt ihr solche Fälle?
Ich kann sicherlich nicht für alle Menschen der DFGVK sprechen, aber ich spreche für mich. Nein, es ist nie in Ordnung, Waffen zu liefern. Es ist überhaupt nicht in Ordnung, Waffen herzustellen. Das Geld, wofür Waffen hergestellt werden, zum Teil verschenkt werden, die U-Boote und so weiter, das Geld in die zivile Konfliktbearbeitung zwischen Völker, zwischen Menschen einzusetzen, das macht Sinn für Frieden.
Wenn man das, was du gerade gesagt hast, als mittel- bis langfristiges Ziel akzeptiert, wie würdest du es sehen in einer Situation, wie es jetzt in Nordsyrien der Fall war, in denen es sozusagen militärische Auseinandersetzungen schon gibt, in der es bewaffnete Truppen des IS gibt, die die Bevölkerung angreift? Auch da, weshalb der IS überhaupt existiert und über Waffen verfügt, hat natürlich auch einen entsprechenden Hintergrund. Aber gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt diese Situation. Kann in einer solchen Situation das Drängen auf Frieden die alleinige Lösung sein?
Also mit Waffen, und das hat die Vergangenheit auch schon mehrfach gezeigt, mit Waffenlieferungen, militärische Ausbildung im Ausland, ist bisher die Situation nur schlimmer geworden. Ob in Afghanistan oder in Syrien oder, wird dadurch nie besser.
Vielen Dank, Hedwig, für dieses Gespräch.
Dankeschön.
So, willkommen zurück bei Iltis in Bermudas. Wir sprechen jetzt am Telefon mit Michael Wilk. Du bist gerade aus Nordsyrien zurückgekommen, wo du dich als Arzt um Vertriebene aus Afrin gekümmert hast. Wo warst du da genau im Einsatz und was waren da deine Aufgaben?
Ja, also ich bin ja seit 2014 immer wieder mal im nordsyrischen Gebiet Rojava, also was unter kurdischer Selbstverwaltung steht und Autonomie einfordert oder mehr oder weniger ausgerufen hat. Und diesmal ist ja bekanntermaßen von der Offensive der Türkei der westlich gelegenste Kanton Afrin betroffen gewesen. Die Türkei hat ja mit dem völkerrechtswidrigen Angriff auf diesen Landkreis letztendlich dann dieses Gebiet auch erobert und auch die zentral gelegene Stadt Afrin. Und die Leute sind zu Hunderttausenden da rausgeflohen und ich war also auch in dem Gebiet, wohin die Leute geflohen sind, nördlich von Aleppo. Das heißt, ich musste von den beiden östlich gelegenen Kantonen, was unter anderem Kobane umfasst oder auch Kamischlo oder auch die Stadt Minbij, musste ich durch Assad-Gebiet durch mit einem Hilfskonvoi und bin dann zu den Geflohenen gestoßen.
Was waren konkret deine Aufgaben und welche Eindrücke nimmst du da aus deinem Einsatz mit?
Ja, ich war ja eigentlich unterwegs, um im Krankenhaus Afrin zu arbeiten, als die Offensive schon begonnen hatte. Die ist dann allerdings so eskaliert, dass ich dazu gar nicht mehr die Möglichkeit hatte, sodass ich in der ersten Woche in der Hauptstadt in Kamischlo, in der Zentrale des kurdischen Roten Halbmonds, Hewasor Akurt, gearbeitet habe und da geholfen habe, die Logistik ein bisschen zu unterstützen und auch internationale Pressearbeit gemacht habe und bin dann halt mit dem ersten Hilfskonvoi in dieses Gebiet der Geflohenen gefahren. Da habe ich dann tatsächlich einerseits konkret Verletzte versorgt, auf der anderen Seite weiter recherchiert, um dann auch in der Pressearbeit auf internationaler Ebene klarzumachen, woran es da fehlt, weil letztendlich die Kurden und Kurdinnen selbst das gar nicht stemmen können.
Woran fehlt es da zurzeit am meisten?
Also ich habe jetzt ein neues Papier gekriegt von der OCHA. Also das ist von Seiten der UNO eine Feststellung, dass allein in dem Gebiet nördlich von Aleppo Richtung Afrin-Stammland 137.000 Geflohene registrierte sind. Insgesamt wird die Zahl der Geflüchteten auch noch im Gebiet Afrin auf um die 200.000 geschätzt. Möglicherweise ist die Dunkelziffer noch wesentlich höher. Da fehlt es an dem gesamten Basismaterial. Also das fängt an, dass ich noch viele Leute gesehen habe, die auf offenem Feld kampiert haben. Darunter sehr viele Frauen, auch schwangere Frauen, sehr viele Kinder, Die Temperaturen waren zu der Zeit, als ich da war, nachts empfindlich kalt noch. Es sind auch Kinder gestorben. Von zwei wurde mir berichtet von Seiten des kurdischen Roten Halbmonds. Also wie gesagt, es fehlt, und das ist wohl immer noch so, an der Basisversorgung mit Unterkünften, Zelten, Decken, Schlafmatten, Lebensmittel, Trinkwasser, also sauberem Trinkwasser. Die Entsorgung von Fäkalien muss sichergestellt werden, damit keine Krankheiten ausbrechen. Und die medizinische Basisversorgung ist auch völlig unzureichend und auf wenige Hilfsposten beschränkt, die ich da sehen konnte und die wir unterstützen konnten.
Jetzt ist Afrin ja mittlerweile von türkischen und dschihadistischen Truppen besetzt. Was bedeutet der türkische Einmarsch für die Menschen vor Ort und in der Region?
Ja, wie manche vielleicht wissen, ist ja das Gebiet Afrin in Zeiten des syrischen Bürgerkriegs oder des syrischen Kriegs, weil ja viele internationale Mächte mitmischen, eine relative Insel der Ruhe gewesen. Man kann sagen, dass zwar auch dort Leute geflohen sind, das quantitativ einzuschätzen ist außerordentlich schwierig, weil man natürlich keine Volkszählung durchführt in diesen Zeiten. Aber man geht von schon mehreren Hunderttausend, die das Landstrich verlassen haben, aus. Auf der anderen Seite waren vom Stammbewohnern und Bewohnerinnen noch ein paar Hunderttausend da. Und dort sind gesichert mehrere Hunderttausend Geflohene hineingeströmt in dieses Gebiet, weil sie sich dort sicher glaubten vor den Attacken. Oder weil sie zum Beispiel auch vom Assad-Regime geflohen sind, was ja auch vielen Leuten nicht geheuer ist als autoritäres Regime. Oder viele Männer wollten nicht zur Armee gezogen werden oder zwangsverpflichtet werden. Also es waren mehrere Hunderttausend Geflüchtete dort in dem Landstrich, zusätzlich zu den Stammbewohnern, mehrheitlich mit großer Mehrheit kurdischer Herkunft. Und unter diesen kurdischen Leuten auch sehr viele von der Glaubensrichtung der Jesiden. Also das heißt, eine Bevölkerungsgruppe, die mit ihrer uralten Religionszugehörigkeit eh als vogelfrei gilt und die jetzt besonders Angst haben oder erneut leiden unter dem Einmarsch der türkischen Hilfstruppen, der dschihadistischen Hilfstruppen, fundamental islamistische Hilfsgruppen, die ja besonders diese Menschengruppe, die jesidische Gruppe, in der Vergangenheit schon heimgesucht haben. Und weil sie eben für diese Leute vogelfrei sind, die Männer geköpft haben und Tausende von Frauen als Sexsklavinnen gefangen genommen haben und missbraucht haben. Also es ist eine menschliche Katastrophe und ein humanitäres Desaster, was dort ist. Und das Ganze mit deutschen Waffen, das stimmt einem nicht gerade fröhlich. Im Gegenteil, man hat eine Heidenwut über die Zusammenhänge, wenn sie wirklich klar erkennbar werden.
Es ist ja nicht dein erster Einsatz in Nordsyrien beziehungsweise in den kurdischen Provinzen. Du hast dort bereits eine Notfallerstversorgung mit aufgebaut und betrieben. Wer unterstützt deine Arbeit vor Ort und woher nimmst du die nötigen Informationen, um dich da sinnvoll einzubringen?
Ja, ich war 2014 das erste Mal da, damals noch mit der kleinen NGO Kadus. Seit damals arbeite ich aber mehr oder weniger eigenständig und arbeite direkt mit Menschen vom kurdischen Roten Halbmond, also vor Ort zusammen der Hilfsorganisation, die dort Apotheken aufbaut, kleine Ambulatorien aufbaut, auch das eine oder andere Krankenhaus wieder reorganisiert oder wieder aufgebaut hat. Also ich kenne die Leute inzwischen sehr gut, die kennen mich sehr gut, fühle mich da so ein bisschen wie Familie, kann man sagen. Es sind Freundschaften entstanden, also das ist nochmal eine andere Ebene als eine rein politisch abstrakte, sondern das hat eine sehr große, für mich menschliche, verbindliche Komponente inzwischen.
Hat dein Engagement in diesen Krisengebieten deine Meinung zu militärischen Auseinandersetzungen verändert?
Ich bin schon immer der Meinung, dass es manchmal mit dem Schwenken, wenn ich zynisch wäre, würde ich sagen, man kommt manchmal mit dem Schwenken von Palmwedeln einfach nicht weiter. Also wie gesagt, ich habe auch verletzte IS-Kämpfer versorgt und ich habe gesehen, was diese Leute anrichten, die skrupellos die ganze Familien umgebracht haben. Ich habe bei meinem letzten Einsatz in Raqqa zum Beispiel, wurde uns eine erschossene Frau und ihre drei toten Kinder vor den Verbandsplatz gebracht und uns hingelegt. Also Krieg ist was Grauenhaftes und ich würde mir von Herzen wünschen, man könnte ihn mit völlig friedlichen Mitteln austragen. Aber man hat es leider mit Leuten zu tun, die sind derartig skrupellos und moralisch ohne jede Hemmung. Es geht manchmal nicht, ohne dass man sich selbst verteidigt und dazu sind Waffen notwendig. Das ist eine bittere Erkenntnis und ist meiner Meinung nach ein notwendiges Übel. Ja, also es ist grauenhaft, aber das ist einfach so, wie es ist. Ja.
Das heißt, der Slogan Frieden schaffen ohne Waffen macht für dich in einer solchen Situation, in einem solchen Konflikt keinen Sinn?
Ich würde mal sagen, es ist ein hehrer moralischer Anspruch und es ist immer noch das, was anzustreben ist. Man sollte sich, solange es irgendwie geht, auf friedliche Auseinandersetzungen und verbale, rhetorische oder appellative kann man ruhig machen, ja. Aber letztendlich, wenn du es mit Machtapparaten oder Herrschaftsstrukturen zu tun hast, die letztendlich, wie gesagt, von jeden Skrupeln entblößt sind und die nicht zögern, ganze Familien auszurotten oder Landstriche zu bombardieren oder auch Giftgas einzusetzen oder all das hat es gegeben von den verschiedenen Kriegsparteien aus, ist man gezwungen, sich letztendlich zu wehren dagegen, sonst wird man einfach ausgelöscht in so einem Konflikt und bleibt auf der Strecke und dann ist man nicht nur sprachlos, sondern leblos und das kann nicht Sinn der Übung sein. Ja? Also das ist einfach eine Anerkennung düsterer politischer und sozialer Realitäten, was ich da leider sagen muss. Das ist meine Erfahrung.
Was hältst du vor diesem Hintergrund von Demos für den Frieden, wie sie jetzt zuletzt bei den Ostermärschen stattgefunden haben? Und wie lässt sich ein solcher Ansatz aus einer linken Perspektive damit reintragen?
Ja, ich habe ja selber bin gebeten worden, in Frankfurt zum Beispiel auf dem Ostermarsch, auf der Kundgebung am Römer zu reden. Das habe ich auch gemacht. Und es ist natürlich eine anklagenswerte Geschichte, wenn der türkische Einmarsch mit den bekannten jetzt, was ich schon gesagt habe, dschihadistischen Hilfstruppen erfolgt mit Unterstützung deutscher Waffensysteme. Ja, und es sind ja seit Beginn des Einmarschs in Afrin noch weitere, entgegen der Behauptung der deutschen Regierung, noch weitere 4,4 Millionen an Waffenhilfe geflossen. Also das ist natürlich eine politische Katastrophe, weil es geht ja einfach nicht nur darum, Waffen ja oder nein, sondern von wem werden welche Waffen an welche Partei geliefert. Das ist ja leider eine Frage, wenn man realistisch überlegt, ist es ja einfach ein Unterschied. Hilft man Leuten, sich zu wehren gegen ein autokratisches Herrschaftssystem oder ist man auf der Seite derjenigen, die sagen, ja, die Welt wird aufgeteilt in Machtsphären und wird zur Ausbeutung von neuen Herrschaftsstrukturen freigegeben? Also ich als jemand, der aus der anarchistischen Ecke kommt, habe da schon eine sehr differenzierte Meinung. Waffen sind nichts Neutrales. Die Waffe wird dann zum Ausdruck einer politischen Absicht, wenn sie auf jemand abgefeuert wird. Und da muss man einfach feststellen, dass die deutsche Regierung über Jahre, Jahrzehnte die türkische Regierung unterstützt hat als Waffenbruder der NATO. Und wohin das geführt hat, ist jetzt spätestens nochmal deutlich vor Augen geführt worden, als die türkische Armee mit deutschen Waffen, deutschen Panzern in den Landkreis Afrin eingerückt ist. Und das hat erstmal mit Neutralität oder Waffenlieferung als abstrakte Auseinandersetzung gar nichts mehr zu tun, sondern da sind Waffen geliefert worden von deutscher Seite aus an ein autokratisches System, was einfach Leute umbringt und tötet. Anders kann man das nicht benennen, das ist ein Verbrechen.
Michael, vielen Dank für dein Engagement und dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen.
Ja, gerne, immer gerne und wenn ihr noch was braucht, meldet euch.
Ja, hallo und willkommen zurück bei Iltis in Bermudas. Ich stehe jetzt hier gerade mit Dastan auf dem Bahnhofsvorplatz des Mannheimer Hauptbahnhofs. Dastan steht der kurdischen Studierendenvereinigung Yerike nahe und ist in den Außenarbeiten der kurdischen Vereine tätig. Hallo Dastan.
Hallo.
Ja, als sich der Belagerungsring der türkischen und dschihadistischen Truppen um Afrin so enger gezogen hat, da waren hier auf dem Bahnhofsvorplatz täglich Veranstaltungen, Demonstrationen zu sehen. Dastan, was war denn da konkret die Situation und was war euer Ansatz, warum ihr hier demonstriert habt?
Ja, also die Situation hat sich ja Ende Februar schon ergeben, dass halt die ersten Meldungen kamen, dass die türkischen Truppen auf dem Weg nach Afrin sind, dass die russischen Truppen sich zurückgezogen haben. Man hat also Woche für Woche schon mitbekommen, dass alles ein bisschen schwieriger wird. Anfang März war es dann halt so, dass wir aus der Heimat die Nachricht bekommen haben, dass die türkischen Truppen nur 2 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt sind. Anfangs war die türkische Armee noch nicht so erfolgreich. Sie haben aber dann die Luftangriffe verstärkt und konnten so weite Teile der YPG und der YPG, der kurdischen Verteidigungskräfte, vor Ort zurücktreiben. Und da ab dem Moment wussten wir, okay, es ist wirklich extrem ernst. Es steht ein Massaker bevor. Zu der Zeit hatten wir schon Nachrichten von mehreren hundert getöteten Zivilistinnen und Zivilisten. Und an dem Punkt war es für uns klar, dass wir auf die Straße gehen müssen. Wir sind dann halt vermehrt auf die Straße gegangen. In derselben Nacht, als wir die Nachricht bekommen haben, sind wir alle hier auf den Bahnhofsvorplatz gekommen, haben immer wieder Demos gemacht, ob hier in Mannheim oder überregional. Sind natürlich mit der Hoffnung auf die Straße gegangen, dass das irgendwo auch wie in dieser Kobani-Zeit wird, wo wir aufmerksam gemacht haben, so drastisch auch aufmerksam gemacht haben auf die Situation und wir wirklich eine internationale Antwort bekommen haben. Das war diesmal leider nicht so.
Darauf wollte ich gerade rückfragen. Wie waren die Reaktionen aus eurem politischen Umfeld und auf welche Reaktionen seid ihr jetzt von Seiten der Passantinnen und Passanten gestoßen, die an eurer Versammlung vorbeigegangen sind?
Es ist ganz unterschiedlich. Also natürlich von dem politischen Kreis, sagen wir mal dem parteipolitischen Kreis, der eher so, sagen wir mal, die Linke oder die Grüne sind, kam natürlich Solidarität. Viele verschiedene andere Orgas haben sich solidarisiert und haben auch wirklich viel mitgeholfen, sich an Aufrufen beteiligt. Allein wenn wir uns angucken, die bundesweiten Demonstrationen in Köln oder in Berlin, da waren wirklich viele, viele tausende Leute da und wirklich viele Internationalistinnen, Internationalisten. Natürlich von den Passanten her ist es halt schon so, es kommen viele Leute, die interessiert sind, viele wissen Bescheid, was gerade los ist in Syrien, viele verurteilen das, aber die Hauptantwort ist leider wie immer, dass in Nachrichten einfach geschrieben wird, Kurden-Demos hier, Kurden versammeln sich da, irgendwelche Bilder werden dargestellt von Kurdinnen und Kurden, die von irgendwelchen Polizisten eingezingelt sind, also es wird das übliche Narrativ geschürt, ja, da ist eine Gruppe, die will hier Streit ins Land holen, die will hier für Stress sorgen, die will hier Konflikte importieren und das wollen wir nicht. Deswegen hat man leider von der apolitischen Öffentlichkeit das Gefühl, dass wir halt leider in diesem Narrativ stecken bleiben und dass sich nicht damit beschäftigt wird, dass solche Konflikte erstens außenpolitisch von Deutschland mitgetragen sind, zweitens aber auch innenpolitisch nicht durch uns, sondern durch Vereine wie DİTİB und andere türkisch-nationalistische Vereine hier importiert wurden und der Konflikt schon längst da ist und es Zeit wird, sich damit auseinanderzusetzen.
Jetzt ist Afrin ja gefallen und ist derzeit besetzt von türkischen Truppen und dschihadistischen Milizen. Generell ist der Norden Syriens, wird zunehmend instabil. Hast du da auch eine persönliche Betroffenheit oder wie fühlst du dich, wenn du weißt, dass in kurdischen Gebieten derzeit so zugeht?
Also ich bin selber Kurdin aus dem Irak. Das heißt, ich habe dort keine Verwandte vor Ort. Auf der einen Seite ist es aber wirklich schrecklich mit anzusehen, dass Genossinnen und Genossen, die Verwandte vor Ort haben, teilweise keinen Empfang mehr zu ihnen hatten, schon ab den ersten Tagen des Beschusses, weil halt eben Satellitenmäste, alles Mögliche kaputt gemacht wurde, angeschossen wurde. Man hatte keinen Kontakt mehr zu den Leuten dort und die Bilder, die es eben rausgeschafft haben, waren extrem beunruhigend. Auf der anderen Seite habe ich halt auch einen Hintergrund, dass ein Verwandter von mir sich 2015 diesem Kampf angeschlossen hat und dort auch gefallen ist. Und für all diejenigen, die ein Gefühl dafür haben, wie es ist, wenn jemand nicht aus irgendeinem Zufall oder irgendeiner Krankheit stirbt, sondern weil diese Person aus einer Verteidigungshaltung in einen Kampf ziehen musste und wirklich ein Ideal hatte, was dann halt eben Rojava ist, dann ist es einfach extrem bitter, sich fragen zu müssen, ist das jetzt alles vorbei? Sind unsere Toten nichts wert? Und es ist halt ein unfassbares Gefühl der Einsamkeit, die man hier spürt.
Nun gibt es ja seitens der Friedensbewegung den Slogan Frieden schaffen ohne Waffen, auch bei den Ostermärschen. Dann war es aber auch so, dass bei den Ostermärschen durchaus auch Solidarität mit der Situation in Afrin bekundet wurde. Passt das zusammen? Ist das ein Widerspruch? Und was ist deine persönliche Haltung zum Thema Pazifismus?
Also ich denke, jeder vernünftige politische Aktivist, jede vernünftige politische Aktivistin ist Pazifist. Und ich bin davon von Grund auf überzeugt, dass der einzige nachhaltige Weg durch friedliche Mechanismen gebracht werden kann. Aber ich denke, die Aktivisten, die als Pazifisten und Pazifisten sich solidarisiert haben mit dem Kampf in Rojava, die haben sich nicht mit irgendwelchen AKs und irgendwelchen Milan-Abwehrraketen solidarisiert, sondern sie haben sich solidarisiert mit einer Gruppe, die ganz klar nicht in den Genuss gekommen ist, friedlich ihre Konflikte lösen zu können. Wir müssen hier darüber reden. Das ist ein Konflikt, der seit 7, 8 Jahren mittlerweile schon geht, wo die Kurdinnen und Kurden als eine der größten Akteure in dem Land nicht mal offiziell an irgendwelche Gesprächstische eingeladen wurden. Also es wurde noch nicht mal ein Diskurs eröffnet, an dem Kurdinnen und Kurden friedvoll hätten teilnehmen können. Und ich denke, diese Realität sehen unsere pazifistischen Genossinnen und Genossen. Und das ist etwas, was sie nachvollziehen können, was sie kritisch analysieren können und was sie eben dazu bringt, sagen zu können, ja, man kann sich auch mit so einer Gruppe solidarisieren, die in diesem Fall wirklich seit Jahren vor einem Kampf um Leben und Tod stehen, wirklich. Und vor allem, wenn man sich anguckt, dass gerade der Bombardierung der kurdischen Städte in der Türkei ein langer, schwieriger Friedensprozess vorausgegangen ist. All diesen Leuten wird bewusst sein, okay, da hat jemand sich hingesetzt, da hat jemand gesagt, Leute, wir wählen jetzt für die HDP, wir unterstützen jetzt eine parlamentarische Opposition, wir versuchen es ohne Waffen. Und dieser Anspruch wurde halt eben verletzt. Es wurde geantwortet mit einem Angriffskrieg auf zivile Städten. Und damit wurde klargemacht, dass für Kurdinnen und Kurden das Privileg der friedvollen Beilegung von Konflikten nicht da ist, wenn es um die herrschenden Mächte geht. Das heißt, wenn wir sagen, wir sind Pazifistinnen und Pazifisten, dann kann das nicht nur sein, dass man auf die Straße geht gegen Waffenexporte. Das Problem sind ja nicht nur Waffen an sich, das Problem sind Konfliktkonstellationen, die immer wieder geschürt werden und mangelnde Diskursräume für die Beilegung von internationalen Konflikten. Und wenn wir uns angucken, dass bis heute die internationalen Institutionen, die für so eine solche Beilegung zuständig wären, immer noch durch Machtkonstruktionen und Power Relations konstatiert werden, dann ist das halt einfach nicht möglich. Und selbst wenn dann die Waffen reguliert werden, werden wir immer noch diesen sozialen Kontext der Konfliktschürung haben. Und so wird das dann auch nicht vorangehen. Also ich denke, das Wichtigste für Pazifistinnen und Pazifisten ist gerade auch ein Auge drauf zu setzen, wie internationale vermeintliche Kriegslösungsinstitutionen eigentlich total machtbesessen sind und total machtdurchlaufen sind und ganz sicher nicht dabei helfen, dass Akteure wie die Kurdinnen und Kurden auch einen Sitz an diesem Verhandlungstisch haben können.
Ja, das dann. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr uns als kurdische Außenarbeitende hier mit einbezogen habt und uns diesen Raum gegeben habt. Danke.
So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Iltis in Bermudas. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Markus Flüger. Markus, du bist schon lange in der Friedensbewegung aktiv, unter anderem bei der Arbeitsgemeinschaft Frieden Trier und seit ein paar Jahren in der Kampagne Krieg beginnt hier. Wie haben sich die Themen der Friedensbewegung bzw. der friedenspolitischen Proteste in dieser Zeit entwickelt?
Da könnte ich natürlich viel dazu sagen. Als ich anfing, 83 ab und zu ehrenamtlich was zu machen, das ist was anderes wie jetzt, wo ich hauptamtlich für einen Friedensverein arbeite. Man könnte sagen, vieles ist gleich geblieben. Es ist immer noch gegen Aufrüstung und Militarisierung, aber natürlich hat sich vieles verändert. Angefangen mit der Rolle Deutschlands, wo die Bundeswehr aktiv im Prinzip seit 92 bei Auslandseinsätzen dabei ist. Und ich habe auch den Eindruck, es ist komplexer geworden, die verschiedenen Konflikte, wenn man die sich anschaut. Viele halten sich da zurück, es gibt nicht mehr die einfachen Lösungen anzubieten. Das macht die ganze Geschichte, finde ich, nicht einfacher.
Du hast gerade die Beteiligung von Deutschland an Auslandseinsätzen angesprochen. Welche Konflikte haben sich da noch verschoben?
Aus meiner Sicht gab es eine Salamitaktik der wechselnden Bundesregierung, die Bundeswehr immer stärker als Interventionsarmee aufzubauen. Das ist auch jetzt noch weiter im Gange. Man will einen Führungsanspruch zunehmend auch innerhalb der Europäischen Union anstreben, wo ebenfalls eine Militarisierung stattfindet. Ich denke, das sind zum Beispiel zwei Felder, die nicht alle immer gleich im Blick haben. Viele schauen sich an, was die USA machen, was auch wichtig ist, aber vergessen dabei, sozusagen vor der eigenen Haustüre zu kehren. Was macht die Bundeswehr? Wo ist die überall beteiligt? Und was passiert im europäischen Kontext, wo es ebenfalls eine Aufrüstung gibt?
Die Kampagne Krieg beginnt hier setzt sich ja auch mit Kritik auseinander, die an Teilen der Friedensbewegung formuliert wird. Sind Teile der Friedensbewegung anschlussfähig für Rechte und Verschwörungstheoretikerinnen? Und wie ist deiner Meinung nach hierauf zu reagieren?
Man kann das zum Teil, finde ich, schon konstatieren. Das hat, denke ich, vor allem mit den Montagsmahnwachen 2014 begonnen, wo sich bundesweit Leute für Frieden engagiert haben und dabei aber sowohl die Organisatoren als auch die Leute, die kamen und sich eingeklinkt haben, eine bunte Mischung waren. Und da waren aus meiner Sicht, also was ich beobachtet hat, beispielsweise kenne ich Berichte aus Saarbrücken, war selbst in Trier oder Koblenz und kenne auch Mainz, waren immer wieder Leute dabei, die aus dem rechten Spektrum kommen. und die auch Themen reinbringen, die zum Teil ganz krude Verschwörungsideologien denen anhängen. Und ich hatte schon den Eindruck, dass in vielen Montagsmahnwachen denen nicht nur eine Bühne geboten wird, sie auch toleriert werden, sondern dass im Prinzip auch die Themen und Redebeiträge denen zum Teil Rechnung tragen. Und das finde ich höchst problematisch. Und einige wenige Montagsmahnwachen, glaube ich, haben es geschafft, sich klar abzugrenzen. Viele sind aber mehrere Jahre so weitergelaufen.
Kannst du da Beispiele nennen für Themen oder für Argumentationsmuster, auf die Bezug genommen wird bei rechten und verschwörungstheoretischen Analysen?
Also ein Beispiel, einer der Gründer der Montagsmahnwachen, der Lars Mehrholz in Berlin, der hat sozusagen die Federal Reserve Bank als das Hauptübel oft dargestellt. Und aus meiner Sicht ist die Fed ein Instrument der US-Regierung und Bestandteil des kapitalistischen Systems. Aber die einzeln zu kritisieren und dann auch die Besitzerfamilien immer zu nennen, öffnet, finde ich, Tür und Tor, dass die, die genau das alleine sehen wollen und dann, wenn die Familie Rothschild genannt wird, besonders laut klatschen, ja, wo auch Menschen mit antisemitischen Ideen und Meinungen sich sozusagen bedient fühlen. Ich finde, man muss unterscheiden, viele, die Montagsmahnwachen organisiert haben oder dort geredet haben, den unterstelle ich nicht selbst rechts zu sein, aber ich finde, sie haben oft zum einen Leute reden lassen und zum Teil selbst auch Sachen gesagt, die eben rechts anschlussfähig waren und damit auch eine Rechtsoffenheit letztendlich präsentiert, dass die Leute sich dort richtig fühlen und wohlfühlen. Und wenn man dann auch noch zuguckt, wer wann wie klatscht, dann finde ich das höchst bedenklich, wem das gefällt.
Welche Schlüsse hat die Kampagne Krieg beginnt hier daraus gezogen?
Also im Prinzip haben wir die Montagsmahnwachen sehr kritisch gesehen, wie übrigens ganz viele andere Friedensgruppen auch. Und was uns besonders Sorge bereitet hat, dass mit diesem Spektrum zusammen Leute der Friedensbewegung die Kampagne Stopp Airbase Rammstein an den Start gebracht haben. Für mich war das fast wie eine Fortsetzung der hochproblematischen Montagsmahnwachen mit dem gescheiterten Friedenswinter im Anschluss. Das ist nochmal natürlich eine extra Diskussion. Was ist bei Stopp Rammstein der aktuelle Stand? Weil natürlich hat die Diskussion auch durchaus einiges bewirkt. So gibt es einen Text, der heißt Licht und Schatten, der deutlich macht, dass nicht alles, was wir kritisiert haben, fortgeführt wird, sondern sich auch einiges ändert, aber einige Grundprobleme aus unserer Sicht bleiben. Und wir haben irgendwann, statt uns immer nur abzuarbeiten, mit der Kritik überlegt, was ist denn uns wichtig? Und da haben wir das Motto Krieg beginnt hier aufgegriffen. Das ist nicht von uns, sondern das gibt es schon länger. Wir haben das auch auf unserer Seite Krieg beginnt hier mal dargestellt, wo das Motto auch im Englischen War starts here überall genutzt wird. Und ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz und es ist ein grundsätzlich antimilitaristischer, friedenspolitischer Ansatz, wo nicht entscheidend ist, von wem eine Militäreinrichtung ist, sondern im Prinzip nehmen wir alle Militäreinrichtungen in den Blick, alle Kriegsflughäfen, ob sie von der Bundeswehr sind, ob sie vom US-Militär sind, ob es NATO-Stützpunkte sind und wollen dabei auch die Zusammenhänge deutlich machen. Das heißt, natürlich thematisieren wir auch Rammstein und Spandalem hier in Rheinland-Pfalz, zwei wichtige US-Kriegsflughäfen. Aber wir nehmen natürlich auch Büchel in den Blick, ein Bundeswehrstandort, von dem Bundeswehrsoldaten aus im Prinzip bereit sind, Atomwaffen zu starten und abzuwerfen mit den Bundeswehr-Tornados. Aber auch die Bundeswehrwerbung, die Armutsrekrutierung, die ganzen Auslandseinsätze nehmen wir in den Blick. Krieg beginnt überall da, wo Beiträge dazu geleistet werden. Die Wehrtechnische Dienststelle hier in Trier hat den Leopard 2 Panzer optimiert durch seine Tests. Das ist der Panzer, der jetzt beispielsweise gegen Kurden eingesetzt wird, der von Erdogans Regime gegen alle möglichen demokratischen Strukturen eingesetzt wird. Ein Unding. Und ja, dieser Krieg beginnt beispielsweise hier in Trier und die Kampagne, wir freuen uns über Leute, die in der Region mitmachen, aber auch Leute, die das Motto quasi aufgreifen und bei sich was dazu machen.
Du hast gerade schon die Situation in der Türkei angesprochen. Pazifistin wird ja manchmal Naivität oder Weltfremdheit unterstellt. Ignoriert der Pazifismus nicht manchmal real existierende Konfliktsituationen? Oder wie ist dieser Spagat aus Anspruch und Wirklichkeit deiner Meinung nach zu bewerkstelligen?
Es ist manchmal schwer auszuhalten, wenn jahrelang die Friedensbewegung und eben auch die pazifistischen Strömungen der Friedensbewegung gegen Rüstungsexporte, für Konversion sich engagieren, aber es wird sozusagen das Gegenteil gemacht. Und dann tritt wieder eine Situation ein, wo die Waffen, die nicht exportiert hätten werden sollen, vor Ort Unheil anrichten, in der ganzen Region kursieren. Das bringt ein Dilemma, weil in dieser Situation Konzepte der zivilen Konfliktbearbeitung nicht schnell und sofort greifen können. Der ganze Kontext müsste geändert werden und das geht nicht von heute auf morgen. Und ich sehe mich als Pazifist und bin dann jedes Mal hin und her gerissen, was wäre jetzt das Richtige. Ich will niemand vorschreiben, der vor Ort sagt, ich sehe es als legitim an, hier Selbstverteidigung zu betreiben. Ich sehe meine Aufgabe aber weiterhin sozusagen den Finger in die Wunde zu legen, wenn Rüstungsexporte stattfinden, wenn das Gegenteil von Entspannungspolitik passiert, wie jetzt auch aktuell. Ja, um dieses Dilemma deutlich zu machen, ich habe Kontakt mit Flüchtlingen, die um ihre Angehörigen in kurdischen Gebieten in Syrien fürchten und die gleichzeitig genau wissen, was Krieg bedeutet. Und ich finde es dann ganz schwer, sozusagen im sicheren Deutschland zu sagen, ich halte da jedes militärische Engagement für falsch. Aber tatsächlich glaube ich, dass es mittel- und langfristig nur eine politische Lösung geben kann. Leider sind wir da ganz weit von entfernt.
Ja, Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über eure Arbeit und eure Ansätze zu sprechen.
Vielen Dank für das Interview. Ich finde es ganz wichtig, dass viele sich wieder friedenspolitisch engagieren, gerade jetzt, wo es im Prinzip brennt. Und ja, Krieg beginnt hier, heißt aber auch Widerstand und Protest dagegen auch. Vielen Dank.
Herzlich willkommen zurück bei Iltis in Bermudas. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Claudia Möller.
Hallo, ich grüße Sie.
Sie arbeiten bei der Servicestelle Friedensbildung Baden-Württemberg, die bei der Landeszentrale für politische Bildung angesiedelt ist. Was steckt hinter dem Konzept von Friedensbildung und welchen Beitrag leistet die Servicestelle hierzu?
Ich bin die Leiterin der Servicestelle Friedensbildung und im Endeffekt steckt das drin, was man auch hört, Service, Servicestelle. Das heißt, wir sind zentrale Anlaufstelle zu allen Themen rund um Friedensbildung und das insbesondere für Schulen, das heißt für Lehrkräfte, die Themen der Friedensbildung im Unterricht thematisieren wollen. Und wir stellen Beratung, Unterrichtsmaterialien etc. zur Verfügung. Und Friedensbildung beschäftigt sich mit Krieg, Frieden, Konflikt und Gewalt und alles, was damit zu tun hat.
Welche Theorie steckt denn da dahinter, wenn man sagt, es ist sinnvoll, Schulkinder vor allen Dingen jetzt in Ihrem Fall zu beschulen und mit bestimmten Konfliktlösungsstrategien in Kontakt zu bringen?
Ja, Sie sagen es, also wir haben Konfliktlösungsstrategien, wir gucken auf Konflikte und Gewalt, wie kann man sie konstruktiv und vor allem gewaltfrei lösen? Das heißt, wir schauen, wie eskalieren Konflikte, was steckt dahinter, wie funktioniert das, wann kommt es zu Gewalt und wie kann man das verhindern? Und wir arbeiten mit Theorien und Konzepten, vor allem aus der Friedens- und Konfliktforschung und aus der Friedenspädagogik. Und diese Theorie, da ist beispielsweise der Friedensforscher Johann Galtung. Mit seiner Theorie arbeiten wir, wenn es um den Gewaltbegriff geht. Welche Formen von Gewalt gibt es? Physische Gewalt, strukturelle Gewalt und wie können wir sie erkennen und wie können wir konstruktiv damit umgehen, wobei wir nicht davon sprechen, Konflikte zu lösen, sondern konstruktiv zu bearbeiten und zu transformieren. Und das will Friedensbildung erreichen, eben Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, konstruktiv damit umzugehen und Strategien zu entwickeln, kennenzulernen, Methoden, Instrumente um die Chancen und weniger die Bedrohung in Konflikten zu sehen.
Auf Ihrer Internetseite wird die Frage des Friedensforschers Dieter Senghas aufgeworfen, wie eine Erziehung zum Frieden in einer Welt organisierter Friedlosigkeit überhaupt denkbar und möglich ist. Was ist Ihre persönliche Antwort auf diese Frage?
Erstmal ist meine persönliche Annahme, dass es möglich ist. Dass wenn wir uns die Welt anschauen, erscheint sie uns friedlos und teilweise auch hoffnungslos. Aber wenn wir Studien anschauen, dann gibt es Grund zur Hoffnung. Es sind zwar Konflikte da, aber es gelingt auch immer wieder, Konflikte konstruktiv zu transformieren. Und wie ist das möglich? Das ist natürlich möglich, indem wir sehr früh auch anfangen, mit Kindern und Jugendlichen diesen Weg zu beschreiten und eher in die Beziehungsarbeit gehen, wie in die Abschottung und die Nichtbearbeitung von Konflikten und uns als Teil des Ganzen sehen und den Kindern und Jugendlichen dies auch vermitteln, dass Konflikte Chancen bergen und sie Teil der Bearbeitung und Lösung, Transformierung sein können. Das heißt, eine Friedensbildung hat immer diese Komponenten von Friedenskompetenz vermitteln, das heißt verstehen lernen, was steckt hinter einem Konflikt, was ist ein Konflikt, was ist der Gegenstand, dann eine Perspektivübernahme, eine Friedensfähigkeit entwickeln, zu sagen, ja, ich bin Teil des Konfliktes, ich kann da auch etwas tun und ich verstehe die Perspektive des anderen Beteiligten, der anderen Beteiligten in diesem Konflikt, um dann ins Friedenshandeln zu kommen, um eben genau Strategien zu entwickeln und konkret etwas zu tun. Und das brauchen wir in der Welt.
Zivilgesellschaftliche Kampagnen wie Schulfrei für die Bundeswehr beklagen eine zunehmende Präsenz der Bundeswehr an Schulen. Darüber hinaus veranstaltet die Bundeswehr zum Beispiel Aktionstage wie den Tag der Bundeswehr am 9. Juni. In welcher Beziehung stehen Konzepte einer gewaltfreien Konfliktlösung und der Rekrutierungsbedarf der Bundeswehr?
Wir sind im Kultusministerium angesiedelt, das heißt, das Kultusministerium ist Träger der Servicestelle Friedensbildung, eben neben der Berghof Foundation in Tübingen und der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Und es ist ein Anliegen des Kultusministeriums, neben der Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr, die ja existiert und die der Bundeswehr auch den Zugang zu Schulen gewährt, eben auch das Thema Friedensbildung zu stärken. Und wir beziehen uns da auf die Landesverfassung Baden-Württemberg, in der eben auch drinsteht, dass die Jugend zur Friedensliebe zu erziehen ist. Und wir finden das auch ganz klar verankert in den Bildungsplänen. Das heißt, es existieren beide Dinge nebeneinander und es sind zwei Institutionen oder auch zwei Themen, Friedensbildung und eben die Bundeswehr, die vor allem militärische Optionen präsentiert und auch vertritt und eben die Friedensbildung, die für zivile Konfliktbearbeitung steht und eben auch den Schülerinnen und Schülern diese Konzepte nahebringen möchte.
Welches Verhältnis hat die Servicestelle Friedensbildung zu anderen friedenspolitischen Akteuren?
Ein sehr enges, muss man sagen, denn die Servicestelle Friedensbildung ist von diesen Gruppen auch hervorgerufen worden, sozusagen. Das heißt, wir haben einen Beirat, der besteht aus 17 Organisationen. Dazu gehören die GEW, die DFGVK und es sind kleinere Initiativen, das Friedensbündnis Esslingen oder auch die Pressehütte in Mutlangen. Alles Organisationen, die teilweise der klassischen Friedensbewegung angehören und unterschiedliche Aktionsformen haben und unterschiedliche Themen, Schwerpunktthemen von Atomwaffen bis hin eben auch zu Schulfrei für die Bundeswehr. Und all das machen sie als Organisation. Und sie sind eben jetzt zusätzlich im Beirat der Servicestelle, die auf anderen Feldern eben ganz explizit im Bereich der Schule arbeitet. Und unser Ziel ist es, in die Bildungspläne zu kommen und dort Unterrichtsmaterialien direkt für den Einsatz im Unterricht zu erstellen.
Ja, zum Abschluss vielleicht noch die Frage, haben Sie einen persönlichen Bezug zu dem Thema Frieden, der Sie bewogen hat, in diesem Themengebiet zu arbeiten?
Ja, ohne dem geht es fast nicht. Das Thema Frieden ist ein emotionales, auch persönliches und mir macht meine Arbeit große Freude und ich bin selber Friedens- und Konfliktforscherin. habe das an der Universität in Magdeburg studiert und auch da kommt man nicht zufällig rein. Ich habe einen internationalen Freiwilligendienst weltweit absolviert und habe ein wenig in die Entwicklungszusammenarbeit hineingeschaut. Und dann ist Frieden auch Bildung für nachhaltige Entwicklung, globales Lernen, all das hängt ja auch zusammen, sind Themen, die mich sehr beschäftigen und das seit der Schulzeit und ziehen sich eigentlich wie ein roter Faden hindurch. Und dass ich nun hier in Baden-Württemberg dieses Pilotprojekt Servicestelle Friedensbildung machen kann, freut mich sehr.
Ja, Frau Möller, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen und weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich und wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag.
Das war unsere Sendung Iltis in Bermudas zum Thema Frieden schaffen ohne Waffen vom 17. April 2018. Wir hören uns wieder am 15. Mai und wünschen bis dahin eine schöne Zeit.